Wir lesen aus dem angefangenen Kapitel Daniel 4, dann ab Vers 25. Sie vorbereiten. Gnade und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zu Beginn der Predigt gemeinsam in Daniel 4 ab Vers 25 das Kapitel bis zum Ende lesen. Den König Nebukadnezar gekommen, als er sich nach 12 Monaten auf seinem königlichen Palast zu Babel erging, da hob der König an und sprach: Ist das nicht die große Babel, die ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz, Kraft meines Reichtums und zu Ehren meiner Majestät? Noch war dieses Wort im Munde des Königs, da erscholl eine Stimme vom Himmel herab. Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Und man wird dich von den Menschen verstoßen, und du sollst bei den Tieren des Feldes wohnen. Mit Gras wird man dich füttern wie die Ochsen, und 7 Zeiten sollen über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über das Königtum der Menschen, und es gibt, wem er will. Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar. Er ward von den Menschen ausgestoßen, fraß Gras wie ein Ochse, und sein Leib ward vom Tau des Himmels benetzt, bis sein Haar so lang ward wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vögelkrallen. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel empor, und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries den, der ewig lebt, und verherrlichte ihn, dessen Herrschaft eine ewige ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt, wie er will, mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand ist, der seine Hand wehren, noch zu ihm sagen dürfte, was machst du? Zu derselben Zeit, als mir mein Verstand wiederkam, kehrte mit der königlichen Ehre auch meine Würde und mein gutes Aussehen wieder. Meine Räte und Großen suchten mich auf, und ich ward wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber stolz einhergeht, den kann er demütigen. Soweit der Text für heute. Also mich zu Beginn dieser Predigt noch einmal kurz die Dinge wieder in Erinnerung rufen, die wir vorhin in Predigten auch schon immer für den Hintergrund genannt haben. Wir haben es hier mit Nebukadnezar, dem in der damaligen Zeit wohl mächtigsten Herrscher, zu tun, der sukzessive in 4 Etappen über eine Zeitspanne von 23 Jahren fast das ganze Volk verschleppt hatte in seine Stadt nach Babylon, der in Juda weiter Marionettenkönige herrschen ließ, um sie aus der Ferne zu steuern. Um es mit einem Mann zu tun, der weltpolitisch wohl die größte Bedeutung hatte in der damaligen Zeit. In der Zeit, in der auch Daniel lebte, gab es in Israel einen Propheten, das war Jeremia, und Daniel kannte zum Teil auch die Aussprüche von Jeremia und das, was Jeremia in Juda verkündet hatte. Wir haben es also, wenn wir so wollen, historisch mit einem Zeitpunkt zu tun, der weltweite Bedeutung hatte. Also wenn wir das Buch Daniel nehmen, dann ist Daniel am Hof und in der Stadt, wo, wenn man es ganz leger sagen will, wohl weltpolitisch der Brennpunkt oder das Zentrum der Welt war. Und wir haben gelernt, dass Nebukadnezar, wie wir es in Kapitel 1 zum Beispiel erfahren, tatsächlich systematisch gegen das Volk Gottes vorging, der die Jugend aus dem Land herausriss, um sie an seinem Hof zu erziehen, um ihr die Kultur zu geben, die er für richtig hielt, der sie in die Ferne ziehen wollte von ihrem Gott. Nebukadnezar streckte seinen Arm aus und wollte die Herrschaft über den Glauben der jungen Menschen erlangen. Er wollte sie religiös erziehen. Er wollte ihr Gesellschaftsleben prägen. Wir können uns noch erinnern an diesen Teil in Kapitel 1, wo Daniel und die drei Freunde Nahrung zu sich nehmen sollten, von der sie gewusst haben, dass sie sich verunreinigen würden. Sie baten darum, Gemüse und Wasser zu sich nehmen zu dürfen, damit sie sich nicht verunreinigen. Nebukadnezar ließ vermutlich keinen Bereich aus, um gegen das Volk Gottes vorzugehen. Vielleicht haben wir nicht für alles Beispiele, aber wir sehen, am Kern setzte er da an. Und wenn wir heute das Gleiche tun wollten, wenn wir einen Staat in unserer Landherrschaft vereinnahmen wollen, dann würden wir vermutlich an den gleichen Stellen ansetzen. Wir würden die Religion angreifen. Nebukadnezar hat den Tempel ausgehöhlt und hat die Opfergegenstände zu sich nach Babylon bringen lassen. Es konnte kein Opfergottesdienst mehr stattfinden. Nebukadnezar hat die Jugend zu sich bringen lassen. Auch das könnten wir heute in einem Land machen und wir würden merken, wir gehen da wirklich an die Lebensader des Staates. Aber Kapitel 1 liegt hinter uns, das nur zur Erinnerung. In Kapitel 2 erfahren wir etwas mehr von Daniel selbst. Daniel selbst ist der Ausleger, er ist in dieser Riege der Weisen, der Chaldäer, der Sterndeuter, derjenige, der in der Lage ist, Nebukadnezar einen Traum auszulegen, den er noch nicht einmal genannt hatte. Und Daniel hat in diesem Kapitel mehr gemacht als nur einen Traum ausgelegt. Er hat gesagt, ich selbst kann diesen Traum nicht auslegen. Es ist Gott derjenige, der mir die Deutung gibt. Und deshalb, Nebukadnezar, nimm diese Bedeutung von Gott. Wir haben gemerkt, dass in Kapitel 2 Nebukadnezar einen ersten Eindruck bekommt von dem, was und wer Gott ist. Und in diesem ersten Anflug der Freude und der Erkenntnis hat Nebukadnezar Daniel in eine hohe staatsmännische Position versetzt. Daniel im Übrigen hat sofort von dem König darum gebeten, von ihm verlangt, seine Freunde auch in vergleichbare Ämter einzusetzen. Er wusste, er ist hier in dem Moment an der Spitze einer kleinen Horde. Aber er hat immer seine Geschwister in seiner Nähe auch im Blick gehabt in dem, was er tut. Wir haben gelernt, dass Gott durchaus durch einen kleinen Kreis, durch einen Überrest, durch eine kleine Gruppe regiert und handelt und seinen Glauben ausbreitet. Wir haben in Daniel 3 in der ganz bekannten Geschichte im Feuerofen eine Lektion darüber erfahren, in der diese Männer, und hier ist nicht von Daniel die Rede, sondern von den drei Freunden, in denen diese Männer vor die Frage gestellt wurden, einen Götzen anzubeten oder es sein zu lassen. Das sein zu lassen hieß aber, dass Nebukadnezar die Androhung wahr machen wird und diese drei Männer in den Feuerofen schmeißt. Und wir haben gelernt, dass diese Männer keine Kompromisse eingegangen sind, sondern dass sie treu und standhaft waren, dass sie durch nichts und durch niemand gebeugt wurden und diesen Götzen angebetet haben. Sie waren standhaft. Der Preis war hoch. Sie wurden tatsächlich in den Feuerofen geschmissen. Und dort haben sie den Engel des Herrn gesehen. Dort hatten sie Gemeinschaft mit Gott selbst. Und wir können uns merken, wir können lernen für unser Leben, es wird auch für uns keine Möglichkeit geben, uns still in den Himmel hineinzuschleichen. Auch wir werden im Feuer gerettet und nicht vor dem Feuer. Es wird keinen geben, der in einer sanften, unbeteiligten Art und Weise in seinem Glaubensleben in den Himmel kommt. Und wir haben gelernt, dass die Konsequenzen für das, was wir tun, aus Glauben bei Gott liegen und nicht in das Kalkül hineingehören, ob wir nun so handeln sollen oder nicht. Die Konsequenzen liegen einzig und allein bei Gott. Unsere Pflicht und deine und meine Pflicht ist es, ganz einfach das Richtige zu tun, unseren Auftrag zu sehen und uns richtig zu verhalten. Drei haben wir, wenn wir nochmal an einem Stück in die Feinanalyse gehen, gesehen, dass Nebukadnezar einen großen Fehler gemacht hat und diese drei Freunde an der Stelle sehr, sehr fein reagiert haben. Denn er hat zu den Männern gesagt, welcher Gott wird euch nun vor diesem Elend retten? Er hat darauf angelegt, dass hier seine Götter gegen den einzig wahren Gott stehen. Und daraufhin haben die drei Männer gesagt, wir brauchen dir nicht zu antworten. Es gibt keinen Grund, warum wir dir antworten sollten. Es gab keine menschliche Antwort auf die Frage und auf die Aussage, wenn einer seine eigenen Götter gegen unseren Gott stellt. Wir haben keine Antwort. Dann ist es eine Sache Gottes, hier das Feld zu klären. Und nun in das Kapitel 4, am Anfang in Kapitel 3, als Ergebnis aus dieser Erfahrung in dem Feuerofen kriegt Nebukadnezar ein weiteres Stück Erkenntnis, ein weiteres Stück auch Zustimmung über den lebendigen Gott. Und er ist kurz davor, alles über diesen Gott zu erfassen. Er hat die Souveränität Gottes erfasst. Und in diesen Versen des Kapitels 3, ganz zum Schluss, da haben wir vielleicht eines der intensivsten Bekenntnisse, die jemand im Alten Testament zu der Souveränität Gottes abgibt. Nebukadnezar wird uns hier langsam als Beispiel vorgeführt, als jemand, der viel von Gott erkennt und der auch viel von Gott übernimmt. Aber die erste Frage an diesem Tag heute sei, warum war das noch keine echte Bekehrung? Warum war das nur ein Stück vom Kuchen? Nebukadnezar hat wohl gesagt, dass Gott an ihm Zeichen und Wunder kundgetan hat, dass er also wusste, es ist nicht nur ein Stück Erkenntnis von dem, sondern ein Zeichen, wie ein Verkehrszeichen, deutet auf etwas hin. Er hat den Hauch dessen erfasst und hat gesagt, ja, der große Gott hat an mir Zeichen und Wunder getan, große Zeichen, und er hat erkannt, dass das Reich Gottes ein ewiges Reich ist, und dass seine Herrschaft für ewig währt, für und für währt, dass sie ohne Ende währt. Er hat etwas von Gott erfasst. Und er hat dem laut zugestimmt. Warum also war das noch keine Bekehrung? Gründe. Und der erste Grund, den können wir schon im Kapitel 4, in dem Vers 1 entdecken. Nebukadnezar, und hier sind wir wieder in der Ich-Perspektive. Wir sehen diese Kapitel, die springen immer mal ein wenig zwischen dem, wenn Nebukadnezar selbst redet, wenn über Nebukadnezar geredet wird, wenn Daniel redet, wenn über Daniel geredet wird. Ich will darauf aber nicht näher eingehen, das wäre noch eine Predigt für sich, einmal diesen Ablauf in dem Kapitel zu analysieren. Aber hier achten wir doch mal auf eins. Was passiert in Kapitel 1? Da hat eben einer gesagt, sein Reich, das Reich Gottes, ist ein ewiges Reich. Und dann ist die Antwort, ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Hause und gesund in meinem Palast. Tatsächlich ist es so, dass Nebukadnezar etwas erfasst hat, aber alles ist beim Alten geblieben. Und Antwort Nummer 1 ist, wenn alles beim Alten bleibt, dann war es keine echte Bekehrung. Vielleicht zu banal, aber ganz, ganz leicht abzuleiten, denn Nebukadnezar hat einen Hauch dessen erfasst, was da passiert. Aber wenn alles beim Alten bleibt, dann war es keine echte Bekehrung. Und als zweites können wir vielleicht anführen, dass Nebukadnezar an dieser Stelle immer noch nicht verstanden hat, dass es keine anderen Götter neben Gott gibt. Das sehen wir dann im Verlauf dieses Kapitels. Auch in diesem Vers 1, ich möchte da etwas Gewicht drauf legen, dass Nebukadnezar sorglos in seinem Hause und gesund in seinem Palast lebte. Wem? Nebukadnezar die Ehre dafür, dass er in seinem Palast lebte und gesund war und alles hatte, was er brauchte, um diese Welt zu regieren. Er hat hier in diesem Kapitel noch nicht verstanden, dass Gott ihm all das gegeben hat. Noch war er derjenige, der der Meinung war, ich habe Babylon aufgebaut. Es ist meine große Stadt Babel. Nachher, in diesem Kapitel, wird er es auch so bezeichnen, es ist immer noch das große Babel. In Vers 27 sagt er, ist es nicht die große Babel, die ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz? Noch war alles, was er hatte, seins. Noch war alles, was er hatte, aufgebaut durch ihn, mit seinen Händen. Es war noch nicht eine Gabe Gottes. Er hat noch nicht verstanden, wie Gott tatsächlich an ihm gehandelt hat. Und genau deshalb bekommt Nebukadnezar einen Traum über einen Baum und darüber, wie ein Engel ihm verkündigt, was mit ihm geschehen wird, dass er in eine schwere Krankheit verfallen wird, dass ihm aber sein Reich nicht genommen wird. Wenn wir einmal die Zeit berücksichtigen, in der Nebukadnezar gelebt hat, dann wissen wir, dass es durchaus so war, dass damals mal als Stück Kultur bekannt war, dass Bäume sehr, sehr oft als Bilder für Königreiche verwendet wurden. In Wandgemälden, in Kunstwerken, immer wieder waren Bäume Symbole für ein prosperierendes, für ein sprießendes Herrschaftsreich. Bäume waren schon bekannt und ich würde fast sagen, wenn man damals über Bäume geredet hat, war man sehr nah dran, das als Bild für ein Königreich zu benutzen. Und als Nebukadnezar hier diesen Traum bekommen hat, in der er einen sehr hohen Baum den man überall aus der Welt erkennen konnte, dann kann man davon ausgehen, dass Nebukadnezar hier den Hauch schon hatte, dass es um ihn selbst ging. Was ihm fehlte, ist vermutlich die Gewissheit. Und ich denke, dass er genau deshalb nicht den erfahrenen Traumdeuter Daniel zu sich gerufen hatte, den er kannte, von dem er wusste, dass er Träume auslegen kann, auch ohne, dass er ihm den Traum sagt, von dem er wusste, dass sein Gott ihm etwas zu sagen hat. All das hatte Nebukadnezar hinter sich. Aber warum holt er denn dann die zweite Liga und nicht gleich den Besten, den er hat im Staat? Das ist vermutlich damit zu begründen, dass er in diesem Traum von dem Baum schon wusste, dass es um ihn geht. Und der Traum sagt ja nicht, am Ende war der Baum noch größer, er war noch schöner und noch höher. Nein, er war abgehauen bis auf den Stumpf und der war wohl gerade so erhalten. Also dieser mächtige Mann hat vermutlich einfach Angst vor der Auslegung gehabt. Er war unruhig und hat dann erstmal seine Weisen kommen lassen und ganz am Ende, da durfte Daniel zu ihm kommen. Und Daniel hat in der Auslegung dieses Traumes immer noch seine Höflichkeit und seinen Respekt vor diesem König behalten und bewahrt. Er hat nicht gesagt, oh du dummer König, ich weiß, du gehst bald unter, du warst schon immer irgendwie komisch und du hast viel Schlimmes angestellt und jetzt geschieht's dir recht, jetzt kriegst du wirklich einen drauf. Nein, das hat er nicht gesagt, er war ein hoher Staatsmann, er kam zu ihm und hat gesagt, oh König, ich wünsche dir, dass dir das nicht geschieht, dass das deinen Feinden passiert, was hier für dich angekündigt ist. Jetzt wird's arg und besser wäre es, wenn es deine Feinde abkriegen würden. Aber wieder einmal kann Daniel ja auch nicht die andere Seite verleugnen und dadurch den Traum umdeuten, seine Auslegung hineinlegen. Nein, er hat auch das zu verkünden, was er zu verkünden hat und er muss dem König hier verkünden, dass er eine schwere Krankheit kriegen wird und dass in dieser Zeit sein Königreich wie ein Stumpf vor sich hin dümpeln wird. Machen wir nochmal einen kleinen Schritt auf diesen Nebukadnezar, um dann im weiteren Verlauf nur noch auf das Thema der Bekehrung des Nebukadnezar einzugehen. Nebukadnezar ist ein König, der auch außerbiblisch relativ gut bezeugt ist. Ich muss fairerweise sagen, wenn ich für diese Predigt etwas Zeit hatte, es reicht nicht, die gesamte antike Literatur zu lesen und dort zu erforschen, was über Nebukadnezar gesagt ist. Man muss sich da immer schon Zusammenfassungen bedienen. Dann hat man immer das Risiko, dass man das nicht gut überprüfen kann, aber es spart enorm viel Zeit. Von Nebukadnezar wissen wir, dass er eine Zeit lang ein großer Herrscher war, große Kriege geführt hat, sehr erfolgreich war in diesen Kriegen und mächtig war. Das sagen die Geschichtsschreiber. Und dass er dann eine Zeit lang wohl ganz von der Bildfläche verschwand. Also dass man gar nichts mehr über Nebukadnezar erfährt. Man weiß, die Herrschaft, keine Aussagen mehr dafür. Das ist in der Regel die höfliche Form davon, dass irgendwas Schlimmes passierte. Und dann erfährt man, dass Nebukadnezar wohl von, wie es hier heißt, einer Gottheit heimgesucht wurde. Also man hat durchaus in den außerbiblischen Zeugnissen erkannt, irgendwas passierte mit diesem Mensch, was komisch ist, und es hat wohl was mit einem Gott zu tun. Also wir sehen, dass dieses Ereignis, über das wir hier reden, durchaus recht gut außerbiblisch bekundet ist. Und was hat nun diesen Nebukadnezar erwischt? Welche Krankheit war es, die er bekommen hat? Ich habe in diesen Recherchen ganz nette Begriffe dafür gefunden. Für die Lateinschüler ist es etwas leichter. Also die Krankheit, wenn ein Mensch das Verhalten eines Tieres annimmt und wirklich in allem so wird wie ein Tier, das gibt es tatsächlich öfter. Das beobachten wir heute auch noch, dass tatsächlich Menschen sich plötzlich verhalten wie Hunde, aus dem Napf essen und tatsächlich auf dem Boden rumkriechen und anfangen zu bellen und aufhören zu reden. Das ist tatsächlich ein Symptom, das medizinisch bekannt ist. Also was hier berichtet wird, ist kein einmaliges Ereignis in der Weltgeschichte, sondern das ist die sogenannte Lykanthropie. Das ist der Begriff für Menschen, die zu Tieren werden. Und eine Sonderform dieser Lykanthropie ist die Boanthropie. Das ist, wenn ein Mensch wird wie eine Kuh oder wie ein Ochse. Und diese Krankheit ereilte hier Nebukadnezar. Nebukadnezar wurde wie ein Ochse. Er lebte auf dem Feld, er ernährte sich von Gras. Und es ist tatsächlich so, dass bei diesen Menschen, wenn sie dann nur noch Gras fressen, dass tatsächlich sich der Magen auf diese Art der Ernährung wohl umstellen kann. Das ist hochinteressant, dass in dieser Krankheit die Folge nicht ist, dass die Menschen sofort sterben. Deswegen ist sie auch beobachtet, weil sonst würden wir wahrscheinlich immer nur eine kurze Zeit haben, wenn die Menschen dieses Verhalten annehmen. Als Hund wäre es leichter, in Trockenfutter oder in Rinderleber, das ist für uns Menschen vielleicht näher liegend, als wenn man jetzt wirklich zum Ochsen wird. Also nur noch Gras futtert. Frage ist ja dann, was passiert tatsächlich in unserem Organismus? Und die Frage ist auch hier, wie lang war denn nun Nebukadnezar krank? In manchen Übersetzungen, habe ich gesehen, sind diese 7 Zeiten übersetzt als 7 Jahre. Ich würde das nicht uneingeschränkt stehen lassen. Es können 7 Jahre gewesen sein. Es können 7 Zeitabschnitte gewesen sein, unterschiedlichste Art und Weise. Es könnten Regierungsperioden sein, es könnten Quartale, also Jahreszeiten sein. Also es ist anwendbar auf mehrere Möglichkeiten. Im Grunde steht nur da 7 Zeiten. Wir wissen, 7 Zeitabschnitte war Nebukadnezar ein Ochse, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht waren es auch 7 Jahre. Es wäre hocherstaunlich, dass sich ein Mensch 7 Jahre lang nur von Gras ernährt, auf dem Feld lebt und, wie es hier heißt, Haare hatte, lang wie Adlerfedern. Dann kann man rätseln, ob damit gemeint ist, dass sie weit abstanden oder dass sie so lang waren oder so verfilzt waren oder so wasserabweisend waren. Wir wissen nur, dass Nebukadnezar lebte wie ein Ochse auf dem Feld. Und dann kommt dieser Mensch nach dieser Zeit, wie es ihm verheißen war, ganz am Ende, plötzlich, scheinbar unverhofft, zu einer Erkenntnis und zu einer wahren Bekehrung. Es ist ja schon überraschend, dass diese Bekehrung hier an dieser Stelle nicht dadurch geschehen ist, dass irgendjemand in seinem Umfeld irgendetwas gemacht hat, sondern dass tatsächlich hier nur die Verheißung Gottes wahr wird. Dass Daniel, nennen wir einmal den Prediger vorher, allein mit dieser Auslegung vor ihm steht und sagt, genau das und das wird dir passieren in Zukunft. Und da wird ein Engel zu dir kommen und er wird dir das verkünden und dann wirst du leben als Kuh und ganz am Ende, dann wirst du erhalten, dein Königreich wird es auch noch geben und du wirst zum Glauben kommen. Nur diese Ankündigung hat ausgereicht, dass es tatsächlich passiert ist. Und jetzt im Weiteren möchte ich einfach nochmal auf das Thema Bekehrung eingehen, auf das, was hier tatsächlich mit Nebukadnezar passiert ist. Wie passiert hier bei Nebukadnezar oder wie funktioniert eigentlich eine Bekehrung? Ist das nicht eine berechtigte Frage, wenn sich ein Mensch bekehrt, was passiert denn da? Was sind denn diese Elemente, die man bei jedem, der sich zu Gott hin bekehrt, erkennen kann? Und früher hat man das auch immer gerne in lateinische Begriffe gefasst. Und diese drei Elemente, die wurden immer wieder als Notitia, Ascensus und Fiducia zusammengefasst. Notitia auf Deutsch, das ist die Erkenntnis Gottes im ersten Schritt. Einfach zu verstehen und zu erkennen, da ist ein Gott und vielleicht sogar, wer Gott ist. In der zweiten Stufe oder in dem zweiten Schritt gibt es bei den Menschen eine Zustimmung zu dem, wie Gott denn da handelt. Bei Nebukadnezar haben wir diese zwei Stufen. Einmal nehmen wir mal Kapitel 2, den Vers 47, als Beispiel dafür, dass er eine gewisse Notitia von Gott hat, dass er ihn wahrnimmt, dass er weiß, da ist ein Gott, da ist ein großer Gott, der Geheimnisse offenbaren kann. Das steht jetzt im Zusammenhang damit, dass Daniel ihm den Traum ausgelegt hat. Da heißt es, der König hob an und sprach zu Daniel, wahrhaftig, euer Gott, wir bemerken, euer Gott, ist ein Gott der Götter und ein Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Nebukadnezar hat verstanden, ja, nicht Daniels Auslegung, Gottes Auslegung hat mich gerade getroffen, da ist ein Gott, neben meinen Göttern gibt es noch einen anderen. Und der kann Geheimnisse offenbaren. Ja? Er hat so einen Hauch dessen, was Gott ist. Es fängt so an. Ja? All diese Formulierungen kennen wir ja auch. Die Menschen beschäftigen sich auf einmal Gott. Er tritt in ihr Leben. Hier hat er natürlich bei Nebukadnezar schon mächtig gehandelt. Mit einem Traum, mit einem weitreichenden Traum. Ja? Mit den Auslegern. Also es ist mehr als nur ein Hauch. Aber aus der Perspektive von hinten her, wie wird das ausgehen, ist es am Anfang doch irgendwo nur ein Hauch. In der zweiten Stufe kommt dann die Zustimmung und wir können als Beispiel hier diese Passage nehmen, die wir heute auch gelesen haben, in Kapitel 3. Nehmen wir mal die zwei Verse vorher, 29 und 30, oder wir können in der Folge auch die Verse 31 bis 33 nehmen. Das sind tatsächlich Elemente einer sogenannten Zustimmung zu dem, dass Gott an einem gehandelt hat. Zu sagen, ja, Gott hat an mir Zeichen und Wunder kundgetan. Oder wir lesen nochmal 29 und 30. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Stämmen und Zungen von dem Gott Satrach, Mesach und Abednego, das sind die drei Freunde, leichtfertig spricht, in Stücke zu hauen und dessen Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil kein anderer Gott ist, der also erretten kann wie dieser. Daraufhin beförderte der König Satrach, Mesach und Abednego zu hohen Stellungen in der Landschaft Babel. Ja, klassische Vermischung, er versteht, er stimmt auch zu, aber es sind eben noch die weltlichen Elemente, die diesen Herrscher hier erlassen, gleich wieder eine Verordnung. So wie er vorher verordnet hat, alle Weisen zu töten, so verordnet er jetzt, wer diesen Gott hier nicht anbetet oder was gegen den macht, er wird in Stücke gehauen. Typisch Nebukadnezar, ich der Chef, der große Herrscher der Welt, ja, erlasse erstmal eine Verordnung. Das macht er dann in Kapitel 4 nicht mehr. Er hat keine menschliche Lösung mehr für das, was an ihm passiert. Aber hier, in dieser Zustimmung, sagt er, ja, richtig, habe ich verstanden. Und in den Folgeversen sagt er sogar, ja, es hat mir gefallen, es war gut, es hat mir gut getan. Ja, die Zeichen und Wunder an mir kundgetan wurden, die der höchste Gott an mir getan hat. Jetzt ist auf einmal der höchste Gott, nicht einer neben anderen. Gott kommt schon so eine Stufe höher. Aber was fehlt uns noch? Der dritte Schritt, dieses bedingungslose Vertrauen, dieses herzliche Glauben, dass Gott der persönliche Gott ist, dass er nicht nur andere gerettet hat, sondern eben mich auch. Der Punkt war noch nicht erreicht. Nebukadnezar war immer noch stolz. Und vielleicht gestatten Sie mir noch einen kleinen Ausflug als Zwischenschritt dessen über die Frage, welche Rolle hat denn jetzt die Nähe von Daniel und der drei Freunde für Nebukadnezar gespielt? Immer wieder, und gerade heute haben wir ja die Frage, welche Methode muss man anwenden, um Leute zu bekehren oder um das Evangelium zu predigen oder um die gute Nachricht weiterzusagen? Welche Methode ist denn nun die beste? Eine Methode wird zumindest hier verworfen, und das ist die Methode, dass allein die Nähe und der Kontakt zu einem Ungläubigen ausreicht. Wenn man denkt, dass Daniel irgendein Prinzip hat, dem er hier folgt, dann kommt man sehr schnell dahinter und sagt, das war es eigentlich nicht. Daniel selbst hat ja gar nicht so viel hier getan, sondern es war immer wieder Gott, der im Leben desjenigen handelte. Daniel war in seiner Nähe, aber die Nähe war nicht entscheidend, sondern das Handeln Gottes war entscheidend. Und wir machen manchmal heute den Fehler, glaube ich, dass wir zu sehr unseren Teil überschätzen und sagen, die Nähe zu den Menschen oder das, was wir uns als Auftrag beimessen, hat mehr Gewicht als das, was Gott tut. Also die Frage ist, wie viel Aktivität haben wir und wie viel Gebet haben wir? Wie viel erwarten wir von Gott? Haben wir uns diesen Rest vielleicht noch bewahrt, dass Gott auch heute noch den mächtigsten Mann dieser Erde bekehren kann, dass Gott ihm Glauben geben kann? Ich will das gar nicht auf die großen Politiker beziehen. Vielleicht ist es in unserem eigenen Leben so. Vielleicht sind es Familienangehörige. Bei mir, wenn ich überlege, sofort fallen mir meine Eltern ein, ja. In einer Situation, ich denke mir immer wieder, es ist so schwierig für mich, Zugang zu finden zu meinen Eltern, mit ihnen über das Evangelium zu reden, weil sie früh und schnell und hart abblocken. Und als Kind ist es manchmal doppelt schwer, wenn die Eltern einen auf Distanz halten. Wenn man gerne über die Dinge reden will, die einen persönlich bewegen, die man gerne auch mal sagen würde, wo man weiß und Gott kennengelernt. Und es wäre schön, wenn die Eltern das auch kennenlernen. Das ist keine zufriedenstellende Situation. Und ich erwische mich oft dabei, dass ich die Hoffnung aufgebe auf halbem Weg. Dass ich sage, wie kann Gott das überhaupt erreichen? Und dann kommt wieder dieser Punkt, dass ich sage, naja, bei Gott ist nichts unmöglich. Und dann muss ich aber an den Punkt kommen, dass ich wirklich das lebe, so als sei es Gott wirklich möglich. Es ist nicht nur ein, ich sehe das, ich weiß das, sondern es ist mehr ein Leben dessen, zu sagen, ich muss jeden Moment darauf achten, dass heute der Tag ist, wo Gott an den Menschen, ich mag, für die ich bete, die in meiner Nähe sind, die da sind, wo ich bin, bereit bin, das zu tun, was Gott mir in meinen Rucksack getan hat. Das kann Auslegung sein, das kann Hilfe sein. Daniel hat wahrscheinlich den Großteil seiner Arbeit überhaupt nicht daran gedacht, dass er jetzt gerufen wird. Er wusste ja nicht, wann Nebukadnezar seine Träume hatte. Vielleicht hat er das von Gott geoffenbart bekommen, wir wissen es nicht. Letzten Endes wissen wir, er wurde zu Gott gerufen, hat seinen Dienst getan, ist wieder weggegangen, hat dann tatsächlich noch das ein oder andere Gute geerbt. Ja, aber wenn wir uns vorstellen, dass wir nach 3 Jahren Ausbildungszeit auf einmal Kanzleramtsminister werden, ich weiß nicht, ob das wirklich die Erfüllung ist, wenn so ein paar 20-Jähriger oder vielleicht noch ein Teenager auf einmal in das höchste Staatsamt gerät. Ich weiß nicht, ob das so wirklich, ob man dann ruhig wird oder ob man dann nicht manchmal viele, viele Probleme auch hat. Aber die Frage ist einfach, und die Frage an alle, die wir heute Morgen hier sind, wie fest und wie tief glauben wir eigentlich noch, dass Gott heute, hier und jetzt Menschen zum Glauben führt? Dass Gott an Menschen handelt? Dass Gott vielleicht morgen früh um 8.30 Uhr nach unserem Zeitplan Gerhard Schröder bekehren kann und wird. Glauben wir das? Ja. Die Deutschen würden sich beschweren, wenn es 8.34 Uhr wird. Wir sollten es nicht tun. Wir sollten nicht ausschließen, dass Gott tatsächlich heute, hier und jetzt Dinge tut, die völlig außerhalb von unserem Blickfeld sind. Die völlig außerhalb dessen sind, was wir uns zusammenreimen würden. Ich meine das wirklich ernst. dass wir überall und an jeder Stelle damit rechnen können, dass Gott handelt. Egal in welcher Art und Weise. Und ich weiß nicht, wo unser Glauben manchmal hinrutscht, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie denn die Menschen um uns drumherum, wie sie gestrickt sind, wie sie ticken, was uns Schlimmes passiert. Ich weiß nicht, wohin wir da denken. Wir beobachten das und es ist so, dass wir in Deutschland tatsächlich vieles, vieles sehen als Bedrohung. Aber haben wir nicht manchmal zu schnell diesen Punkt losgelassen, dass wir sagen, Gott handelt. Er ist da, er herrscht immer noch. So wie es dieser Nebukadnezar verstehen musste. Gott ist souverän. Er bekennt ihn als souveränen Gott kurz vor seiner Bekehrung. Kurz davor, dass er wirklich alles auf Gott setzt. Im Übrigen hat Nebukadnezar danach nicht mehr lang geherrscht. Er hat, als diese Gottheit ihn besessen machte, ist er tatsächlich bald gestorben und abgetreten. Da kam nicht mehr viel, da war keine Belohnung für irgendwas in seinem Leben. Das war wirklich das Höchste, was er erleben durfte in seinem Leben. Aber wo sind wir denn in unseren Überlegungen? Sind wir nicht manchmal zufrieden damit, zu sagen, wir sitzen hier und wir sind froh, dass es noch ein paar gibt, die glauben, die hierher kommen, die wirklich unter das Wort Gottes wollen? Oder fehlt uns nicht manchmal der Glaube daran, dass wir wissen, wer ist unser Gott, wie handelt er, was macht er, wie weit und wie groß ist sein Handeln und wie beschränkt und wie arm sind unsere Gedanken manchmal? Soweit zu diesem. Eine Frage zur Bekehrung. Warum? Warum muss man sich eigentlich bekehren? Warum muss sich dieser Nebukadnezar bekehren? Und warum müssen wir uns bekehren? Bei Nebukadnezar ist es einfach. Er war ein mächtiger Herrscher, er hat seine Macht missbraucht und er hat gegen Gott gehandelt. Wunderbar. Fällt uns schnell ein, leicht nachzuvollziehen. Wie ist es denn bei uns? Sind wir nicht im Grunde eigentlich ganz nette Menschen? Kennen wir nicht eine ganze Menge netter Menschen? Die müssten sich doch eigentlich gar nicht bekehren. Nicht so? Haben wir nicht Menschen, die Gutes tun, die den Menschen helfen, die überhaupt keine Bekehrung brauchen? Nein. Jeder Mensch ist von Natur aus so eingestellt, dass er permanent gegen Gott handelt. Er ist von Natur aus gegen Gott eingestellt und ein Gotteshasser. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht an der Oberfläche, sondern das Problem ist im Kern. Der Mensch ist im Kern gegen Gott eingestellt. Und deshalb braucht er sowas wie eine Bekehrung. Deshalb muss er vom Gotteshasser zum Gottesfreund, zum Gottliebenden werden. Deshalb muss dieser Kern ausgetauscht werden gegen die Liebe gegen Gott. Wir werden nie in unserem Leben tatsächlich diese Fähigkeit gegen Gott zu sündigen, ablegen. Wir werden nie diesen Kern ausgerottet haben, in dem Sinn, dass wir jetzt Übermenschen werden, dass wir Heilige werden, dass wir die Sünde aus dem Leben rauskriegen. Aber wir werden verändert in unserem Leben durch das Handeln Gottes. Wir werden so verändert, dass wir plötzlich ihn erkennen, dankbar werden und unseren Stolz ablegen. Gute Beispiele, wer das nachlesen mag, sind Psalm 14 und 53, um zu sehen, wie verwirkt der Mensch im Kern ist, oder Römer 3, sehr bekannt. Dort können wir leicht nachlesen, dass wirklich jeder Mensch gegen Gott eingestellt ist. Jeder Mensch braucht eine Bekehrung. Noch eine Frage. Wie kommt es nun, dass die Menschen die Bibel lesen und nicht bekehrt werden? Wie kommt es, dass manche in der Bibel studieren, dass sie über das Wort Gottes reden, dass sie das Wort Gottes verkünden, vorlesen und trotzdem nicht bekehrt werden? Letzten Endes wissen wir, dass Gott selbst die Menschen bekehrt und dass die Menschen nur zum Glauben kommen, wenn er selbst an ihnen wirkt. Und wir müssen damit leben, dass es Menschen gibt, die diese Erkenntnis Gottes haben, die auch eine gewisse fromme Haltung sich erarbeiten können, so wie Nebukadnezar einen sehr frommen Erlass erlassen hat. Keiner durfte mehr dieser kleinen Horde etwas tun. Eine, erstmal würde man denken, ja, ganz gute Tat. Aber es fehlte letzten Endes das persönliche Vertrauen auf den Gott. Dieses, ich weiß, dass ich auch durch diesen Gott gerettet bin. Und wenn wir einmal zur Antwort, und vielleicht hat es der ein oder andere gemerkt, dass ich in dieser Predigt doch ziemlich um diese Frage 21 des Heidelberger Katechismus gedreht habe, aber den Punkt noch nicht gesetzt habe. So hat es nämlich recht gut beantwortet, wie jemand zum Glauben kommt oder wie das denn ist mit dem wahren Glauben. Und ich habe mir erlaubt, hier eine freie Formulierung dessen zu benutzen, was da steht. Dort ist genau diese Frage beantwortet. Was wirklich heißt, was ist wahrer Glaube? Und es ist nicht nur eine gewisse Erkenntnis. Da haben wir das wieder mit der Erkenntnis. Ja, Nebukadnezar hatte eine Erkenntnis, er hatte auch eine gewisse Zustimmung. Es ist nicht alleine eine gewisse Erkenntnis der Offenbarung Gottes in seinem Wort, sondern auch, und jetzt kommt das Entscheidende, das herzliche Vertrauen, dass die Heilige Schrift in mir wirkt. Dieses persönliche Vertrauen, dass nicht nur anderen, sondern auch mir meine Sünden und ganz, ganz wichtig, aus lauter Gnaden vergeben sind. Und aus lauter Gnaden heißt, ohne mein Zutun. Ich kann nichts für mein Heil tun. Einer, der wie ein Ochse über die Wiese rennt und Gras frisst, dem glauben wir sofort. Was soll der tun? Kann man jämmerlicher, blöder aussehen als ein Ochse auf der Wiese? Und letzten Endes muss jeder von uns aussehen wie ein Ochse vor Gott. Nur wer einfältig, wer dumm, wer wird wie ein Kind, wer wie ein Ochse über die Wiese grast, nur der, der weiß, wie es ist, wenn man abhängig ist von Gott, wenn alles in seiner Macht und in seiner Herrlichkeit steht. Das ist das, wo wir auch sagen können, wir wissen, dann ist eine Bekehrung echt. Wenn unser Stolz gebrochen ist, wenn wir klein geworden sind, wenn wir verstanden haben, da ist nichts mehr, was wir machen können, wenn wir wirklich dastehen wie die Kinder. Und das heißt sowas, wie es diesem Nebukadnezar passiert ist. Also ein Kind, das wäre für ihn wahrscheinlich die schönere Alternative gewesen, wie als Staatsmann auf einer Wiese umherzugrasen und Gras zu fressen. Ich will es nicht überstrapazieren. Aber wir haben ja einige Bekehrungen auch im Neuen Testament, die wir immer wieder anführen können. Und wir haben einige Bekenntnisse, aber ich finde gerade der Nebukadnezar, der hat mit der Gewalt, mit der er geherrscht hat, hier auch große Worte geredet. Also das, was er sagt, ist doch auch geprägt von tiefer Erkenntnis. Und ich finde gerade in Matthäus 13 diese Aussage mit dem, dass wir werden müssen wie die Kinder, sonst kommen wir nicht in das Himmelsreich. Die ist da sehr, sehr schön bildlich erklärt an diesem Nebukadnezar. Und wir wissen es auch für uns, wenn wir irgendwann mal so erwischt wurden, dass wir wissen, dass wir wirklich konnten, wie ein Kind, das bettelt, das lamentiert, ohne was mitzubringen. Großen Kinder denken sich an Strategien aus. Die Kleinen haben keine Strategien. Die stehen nur da und trampeln und wollen was haben. Letzten Endes kommen wir so zu Gott. Mit leeren Händen, mit leeren Armen und einzig in der Hoffnung, dass Gott uns aus diesem Dilemma rauszieht. Das ist eine echte Bekehrung. Und das ist auch die Gewissheit, die wir haben können. Das ist die Gewissheit, die wir erlangen. Ja, wir sind in Gnaden und ohne unser Zutun durch Jesus Christus, der für alle unsere Sünden bezahlt hat, gerettet. Allein das kann unsere Gewissheit sein. Und allein auf das sollten wir vertrauen. Und wenn du vielleicht noch nie in der Situation warst und dich fragst, ob das in deinem Leben so ist, dass du nichts vor Gott zu bringen hast, dass du allein vor ihm stehst, vielleicht ist heute der Tag, wo die Offenbarung, wie sie der Nebukadnezar bekommen hat, auch in deinem Leben kommt. Vielleicht ist heute der Tag, wo du verstehst, dass dein Stolz ausgerottet wird. Vielleicht bleibt dann nur Jammer. Und oft wird von deiner Bekehrung so dieser Lichtglanz erwartet. Aber vor dem Lichtglanz, da steht diese Phase auf der Wiese. Da steht dieses Stück Kindsein. Deswegen sind viele Bekehrungen gar nicht so leuchtend. Gar nicht so groß, wie man sich das vielleicht erwartet. Und wenn man schon von Gott verstanden hat und wenn man vielleicht an der Frage steht, gilt das alles für mich? Bin ich auch errettet? Ist es wirklich so, dass ich weiß, dass Jesus mein persönlicher Heiland ist. Wenn ich vor dieser Frage stehe, vielleicht ist jetzt der Moment und vielleicht ist der Moment, wo ich auch mich in einem Tief befinde und keine Lösung und keinen Ausweg habe, dann darf ich darauf vertrauen, dass Gott derjenige ist, der mich zurück in meinen Palast bringt. Aber ohne Stolz, vielleicht ist dann das Ende meiner Weltherrschaft erreicht, aber der Beginn meines geistigen Lebens und der Beginn meines Lebens mit Gott. Und ich darf noch Stuart Olliott zum Schluss zitieren. Ich fand diesen Satz in einem Buch sehr, sehr weise. Er hat gesagt, die größte Barmherzigkeit, die Gott einem Sünder erweisen kann, ist es, ihn zu demütigen und ihn zu erniedrigen. Das ist die größte Barmherzigkeit. Wenn Gott sich zu dir neigt und sich selbst dir offenbart, dann müssen wir Menschen gedemütigt werden. Es geht nicht ohne. Wir können nicht aufrichtig und stolz bleiben, wenn wir in die Nähe Gottes kommen. Amen.